Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
FC Bayern, Stern des Südens, das ist natürlich heute unser Verein, denn wir haben eine kleine Sondersendung am heutigen Tag von Nicht schlecht, Frau Specht. Der FC Bayern ist nämlich nach einer unfassbar starken Saison das vierte Mal Meister geworden und genau darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, soll natürlich die Frage erlaubt sein. Danny, wie geht's dir? Du bist im Urlaub. Ich denke gut.
Sehr gut. Das Podcast ist ja ein Audio-Medium, deswegen sieht man meine Bräune nicht. Aber ja, es geht mir sehr gut. Ich befinde mich auf einer europäischen Insel, nicht Mallorca. Das möchte ich wahrscheinlich auch dazu betonen. Ja, und tatsächlich nehme ich auch so ein bisschen Stück weit die Schuld, dass wir jetzt nicht am Mittwoch schon veröffentlicht haben, auf meine Kappe. Es ist nicht ganz so einfach gewesen, hier eine Internetverbindung zu bekommen. WLAN ist nicht so besonders gut. Und ich habe jetzt tatsächlich das LAN-Kabel vom Fernseher rausgerissen. Das ging aber nicht besonders lang. Jetzt habe ich eine kleine Apparatur hier aufgebaut. Macht das im Stehen. Also, wie gesagt, die Sonne draußen scheint. Wir reden ein bisschen schneller heute, damit ich die auch wieder genießen kann. Aber ansonsten freue ich mich heute sehr besonders natürlich, diesen Podcast zu machen.
Perfekt. Und genauso viel Einsatz, wie du heute für den Podcast gebracht hast, hat auch unser heutiger Gast in der ganzen Saison gebracht. Und die unfassbar bekrönt, Danny, wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, ich möchte da ganz kurz mal ein Stück weit ausholen, um mal diese Bedeutung nochmal Bedeutung zu verdeutlichen, auch schön. Meine bislang vielleicht schönste Geschichte im Frauenfußball trug sich vor 10 Jahren zu. Letzter Spieltag der Saison 2010-2011. Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Markus, du weißt, ich habe die HSV-Frauen lange Zeit intensiv verfolgt, in dieser Saison sogar komplett. Der fachkundige Frauenfußballfan weiß, nach der Saison 2011 sind die HSV-Frauen abgemeldet worden. Es war also das letzte Spiel der HSV-Frauen in der Bundesliga. Und Janina Haie, unsere Kapitana, fast 200 Bundesligaspiele ohne ein einziges Tor. Quasi so der Dennis Diekmeier der HSV-Frauen. Und dann kommt dieses letzte Spiel in München und Janina Haie schießt das zwischenzeitliche 1:2 in ihrem letzten Bundesligaspiel, ihr erstes Bundesligator. Werd ich auch nie vergessen, raus auf die zur Ersatzbank. 1, 2, 3, oberkörperfrei und alle Mädels ihre Trikots ausgezogen. Also das war schon ein ganz, ganz großer Moment, den ich live miterleben durfte. Von der Bedeutung her möchte ich aber meinen, dass, was am Wochenende passiert ist, das nochmal getoppt hat. Denn in ihrem letzten Bundesligaspiel, mit ihrem letzten Ballkontakt noch ein Assist gegeben zum 4:0. Und am Ende konnte sie über ihre erste deutsche Meisterschaft jubeln. Wir freuen uns ganz besonders auf die deutsche Meisterin Simone Laudehr. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Simone, ich habe schon gesagt, wir hatten ein bisschen technische Probleme, dass wir erst ein bisschen später aufzeichnen können. Ich glaube aber, dass dir das vielleicht gar nicht so unrecht kam, denn ich könnte mir vorstellen, nach so einer Karriere, das, was ich so aus der Ferne mitbekommen habe, was schon im Vorfeld auf dich eingeprasselt ist, was danach vielleicht auch um dich herum, auf deinem Handy, in dir vorgegangen ist, das braucht sicherlich ein paar, nicht nur Stunden, sondern auch Tage, um das alles vielleicht erstmal zu realisieren, zu verarbeiten, oder?
Ja, es war schon wahnsinnige Zeit und genau eben auch der letzte Spieltag war ja absolut Granate dann für mich persönlich, für die Mädels natürlich auch. Und jetzt so ein paar Tage später merke ich eigentlich, weil ich habe auch ganz tolle Videobotschaften immer noch bekommen von Freunden, auch von Familie, da merkt man dann erstmal so richtig, was hast du eigentlich erlebt, was hast du alles gewonnen, kann es immer noch nicht glauben, aber es ist wahr, es ist wahr, Freunde.
Tatsächlich auch. Der Wikipedia-Artikel lügt ja auch nicht, wenn man da sieht. Da übrigens auch, wer, ich Markus, weiß das jemand von euch, wer pflegt eigentlich diese Wikipedia-Artikel von so Persönlichkeiten? Weil ich meine, sogar noch am Sonntagabend steht bei Simone Laudea, ist eine ehemalige Fußballerin. Wo ich sage, also sitzt da jemand und wartet auf den Abpfiff und sagt, okay, jetzt ist sie eine ehemalige Fußballerin. Wer aktualisiert das so schnell?
Ja, das ist ja, glaube ich, so eine Hobbygemeinschaft, mehr oder weniger, ne?
Fand ich überraschend, dass sie schon, also mit Abpfiff quasi schon eine ehemalige Fußballerin war.
Schade. Ja. Aber stimmt ja.
Es stimmt, ja.
Ne,
ja.
Es ist der Punkt und danach kommt nichts mehr. Also die große Fußballbühne ist weg. Schade. Ich habe es mega genossen. Aber auch irgendwie gut. Mein Körper dankt es mir. Aber der Mann oder die Frau, die das geschrieben hat, ja, die haben recht.
Heute hast du nochmal die große Podcast-Bühne. Wir wollen natürlich noch ausführlicher ein bisschen natürlich über diesen letzten Spieltag sprechen, über die Meisterschaft, über deine Karriere, über all das, was du erreicht hast. Ein paar Rituale wollen wir aber auch bei uns einhalten, Markus. Und das ist bei uns immer das Freundebuch, mit dem wir unseren Gästen ein bisschen besser kennenlernen wollen, falls es noch ein, zwei gibt, die Simone noch nicht so gut kennen.
Und wir starten wie immer mit der ersten Frage. Man nennt mich auch. Hast du einen Spitznamen, Simone?
Ja, Simon. Den habe ich schon ewig, mein Gott. Ich glaube schon aus der Bayern-Auswahl. Da gab es eine Spielerin, die hatte einfach keine Lust auf dem Platz immer irgendwie, ja, Simone, spielt den Ball rüber. Und da hatte sie wohl irgendeinen Kumpel mal, der auch der Simon hieß, keine Ahnung. Und seitdem hat sich das gnadenlos durch die Jugendnationalmannschaft, Frauennationalmannschaft, durch die Vereine gezogen. Ich kriege ihn nicht mehr los.
Zweite Frage. Tagsüber trifft man mich hier. Da hast du jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen anderen Tagesablauf.
Ja, ab jetzt wahrscheinlich in der Allianz Arena. Das wird mein Tagesablauf sein. Da werde ich ab 1.7. für das FC Bayern Museum arbeiten im Hintergrund. Da werdet ihr mich, wenn dann mal treffen, müsst ihr natürlich alle mal dahin kommen in die Arena, in die wunderschöne Arena. Schönste Arena Deutschlands, natürlich, FC Bayern.
Entschuldigung.
Gut, da kann man jetzt drüber streiten, würde ich behaupten.
Ja, wir haben einen Park, Markus, deswegen.
Auch schön.
Nächste Frage, ich höre gern, was lief denn zum Beispiel auf der Meisterfeier?
Da haben wir, oh Gott, ich bin ja nicht der DJ, ja, aber da lief ja auch viele Schlager.
Das klingt so, als wenn du DJ wärst, dass da kein Schlager laufen würde.
Da würde kein Schlager laufen, da würde... Ach, es ist die aktuelle Playlist, es ist kunterbunt bei mir. Also natürlich, Schlager ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich zugeben. Meine Lieblingsband ist Coldplay und One Republic, aber Coldplay liebe ich ja über alles. Da waren auch ein paar Lieder dabei, aber es war kunterbunt. Also natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt der Nacht waren natürlich auch irgendwann mal Schlager vorhanden. Sei es den Mädels gegönnt, die natürlich noch jünger sind. Aber ich würde erst Schlager hören oder singen, wenn ich ein bisschen was getrunken habe tatsächlich.
Kommen wir vielleicht später noch zu. Aber Coldplay, da gehe ich mal davon aus, dass du die auch schon live gesehen hast.
Genau, die waren einmal, ich weiß gar nicht mehr wann das war, müsste 2014 oder 2015 waren die in Köln. Da hatte ich in Frankfurt schon gespielt, das war cool. Da bin ich nach dem Training gleich losgedüst. Ah, das war so ein tolles Konzert, wirklich. Also die würde ich gerne irgendwann nochmal sehen. Und ja, ich hatte ja eigentlich Karten auch für letztes Jahr One Republic, aber aufgrund der Corona-Situation ging das dann natürlich nicht, klar. Aber das würde ich auch gerne noch einmal, da würde ich auch gerne nochmal hin. Gute Band, ja.
Hast du Coldplay mal live gesehen, Markus?
Leider nein.
Ich muss sagen, ich habe das Glück schon gehabt. Ich bin ja, gebe ich auch zu, auch Rocker und Dauergast auf Rockfestivals. Und Rock am Ring, Coldplay Headliner, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, und es hat in Strömen geschifft. Und die Jungs stehen da oben und spielen plötzlich am Singing in the Rain, wo du einfach merkst, dass es einfach eine geile Band ist, die einfach spontan der Situation angepasst so einen Song spielen. Und die Leute haben mitgesungen. Es war vollkommen egal, dass es am Regnen war. Großartig. Großartige Liveband. Absolut.
Wir nehmen mal die nächste Kategorie. Ich bin Fan von und münzen das vielleicht mal ein bisschen um. Ich hoffe, das stimmt auch, was ich da gelesen habe. Held meiner Jugend. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe extra ein passendes Trikot angezogen.
Das sehe ich nicht so ganz. Geh mal über hier. Ja, natürlich. Wo hast du das her?
Ich habe es mal zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Also ich will das auch haben. Ja. Ja, Held meiner Jugend. Die Kickers natürlich. Geil. Geil. Nach der Schule. Natürlich damals. Ich meine, gut, damals. Hört sich schon an, als wäre das ein ganzes Jahrhundert. Aber damals war das ja tatsächlich so, dass unsere Schule ja nur bis 1 Uhr ging oder so. Ne? Schnell Hausaufgaben gemacht, Ranzen weggeschmissen und dann um 2 Uhr kamen die Kickers. Geil. Absolut geil. Liebe ich über alles. Ja, ich habe übrigens einen Pulli von dem Verein, Nankatsu. Sau cool. Ach. Musste mal bei Lemonade and Lobster gucken. Hashtag Werbung. Musst du mal da reingucken. Sau cool.
Wir haben uns alle drei einig, dass die Kickers immer geiler waren als die Superstars mit Tsubasa Ozora.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Sehr gut.
Aber zu der Zeit gab es ja auch noch, wie hießen diesen Volleyballer da? Diese Volleyballer.
Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama.
Ja, das kommt ja jetzt alles nicht mehr. Es sind ja nur noch mehr diese ganzen japanischen Sendungen, wo die sich da gegenseitig die Rübe einkloppen. Aber ja, das war eine echt coole Zeit, die Kickers. Ich hab's geliebt. Ich hab's echt geliebt.
Also ich find's immer Quatsch zu sagen, früher war alles besser, aber im Zeichentrickbereich stimmt das absolut. Okay, eine Frage machen wir noch. Das würde ich gerne mal machen. Hast du dir was vorgenommen, was jetzt ansteht?
Ja, ich würde sehr, sehr gerne mit so einem alten VW-Bus und einem Surfbrett an die Küste mal fahren, Portugal, und da mal schön die Wellen, Sonnenuntergang genießen. Das würde ich gerne mal machen. Jetzt sofort würde ich es gerne machen, wenn ich die Chance hätte. Wenn ihr mir jetzt einen VW-Bus da hinstellen würdet, würde ich wahrscheinlich noch schnell über Potsdam fahren, die Kämme einpacken, die alte Schachtel.
Ich wollte gerade fragen, jetzt ist denn sonst bei Josie Henning, die haben doch auch so ein Ding, sind die nicht auch da vom Typ her, die haben doch auch so ein Ding?
Ja, ja, genau, oder? Deswegen sage ich, also ich hatte schon mal mit der Tabea kurz drüber gequatscht und da hat sie auch gesagt, ja komm, müssen wir irgendwann nochmal machen, werden wir bestimmt auch mal machen, sau lustig.
Dann hast du doch schon mal ein schönes Ziel, was jetzt ansteht. Aber wir wollen natürlich neben dem Privaten heute vor allen Dingen auch über das Sportliche lesen. Um das Ganze abzurunden, lese ich nochmal ganz kurz die Ergebnisse des letzten Spieltags vor. Potsdam-Essen trennen sich 2-2, Wolfsburg gewinnt 8-0 gegen Bremen, Sand gewinnt 1-0 gegen Leverkusen, Duisburg verliert 3-1 in Hoffenheim, Freiburg gewinnt 5-0 gegen Meppen und natürlich der FC Bayern gewinnt zu Hause 4-0 gegen Eintracht Frankfurt und macht damit die deutsche Meisterschaft klar. Damit steht der FC Bayern auf Platz 1, es folgt der VfL Wolfsburg. Auf Platz 3 Hoffenheim, 4 Potsdam, 5 Leverkusen, 6 Eintracht Frankfurt, 7 Freiburg, 8 Essen, 9 Bremen, 10 Sand und auf den Abstiegsplätzen Meppen und Duisburg.
So, das war jetzt das der Zahlensalat. Jetzt kommen wir mal zu der persönlichen Sicht. Wollen wir diesen Sonntag noch mal durchgehen? Natürlich seid ihr mit der Pole Position schon in diesen letzten Spieltag gegangen, aber du bist lang genug dabei. Du weißt, was der Sport alles für verrückte Wendungen nehmen kann. Wie war bei dir oder vielleicht wie war in der Mannschaft die Stimmung so Ankunft in der Kabine vor Anpfiff?
Also ich muss sagen, generell war die Stimmung schon seit dem ersten Spieltag überragend. Also man hat den Zusammenhalt in der Mannschaft gemerkt und auch gespürt. Wir hatten immer was zu lachen. Also wir haben uns da nie irgendwie mal aus der Bahn werfen lassen, wenn wir mal keinen guten Spieltag hatten, weil das auch menschlich ist. Ja, natürlich haben wir dieses Jahr einfach vor jedem Spiel hatten wir da so ein 2-3 Lieder, was die jungen Spielerinnen da aufgelegt haben, wo alle total abgespackt haben. Und das kannte ich erstmal so nicht. Ne? Also es war ja wirklich zu meiner Zeit, wo ich jünger war, da war erstmal Fokus an der Tagesordnung, auch vom Spiel, ne? So Duisburger Zeit. Ne? Da habe ich ja mit so Spielerinnen wie Inka Grings zusammen, die hätten mich wahrscheinlich abgegrätscht, wenn ich da auf einmal in der Kabine rumgespackt hätte. Und auch in Frankfurt, aber für die Mädels war das einfach, die konnten sich ein bisschen lockern vorm Spiel. Ich meine, du bist auch ständig unter Druck, tagtäglich. Du willst ja dein absolutes Limit im Training erreichen, du willst auch in den Spielen immer an deinem Limit sein. Natürlich ist da der Fokus auch wichtig, aber das hat die so ein bisschen runtergebracht. Und deswegen, also auch am Sonntag, es war eine fokussierte, konzentrierte Stimmung, aber trotzdem auch wieder mit dem Abspackmodus. Und das war eine super gute Kombination. Und so haben die Mädels, wir alle generell, so haben wir auch gespielt auf dem Platz, so haben wir die Mädels auch angefeuert von der Bank aus. Also es war ein gelungener Tag, es war eine gelungene Saison. Es hat von Anfang bis zum Ende einfach alles gestimmt. Es war saucool, wirklich. Würde ich gerne nochmal wiederholen, aber ich glaube, dann müsste ich mit dem Rollator auf dem Platz und ein paar PS an dem Ding dran, dann wird es noch funktionieren, aber nee. Meine Knochen danken es mir nochmal.
Ich will kurz mal reinhaken, weil es auch interessant, dass du das auch so sagst, weil ich natürlich auch ein Stück weit mit unseren Profis bei Borussia Dortmund auch drüber spreche und gerade die Erfahrenen mir auch das sagen, dass sie in ihrer Jugendphase noch dieses zum Spiel hin, meinetwegen auch Kopfhörer auf, totale Fokussierung, ruhig für einen selbst, aber sie auch sagen, dass diese, ich sag mal schon, neue Generation, glaube ich, eine viel kürzere Spanne braucht, Zeitspanne braucht, um sich in diesen Wettkampfmodus zu bringen, die einfach viel lockerer, also mit Mucke noch in der Kabine und mit Rumsterzen und Handy, die bestätigen das auch, dass die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr so in diesem 2-Stunden-Vollfokussierungsmodus sind.
Hast du recht, ja. Also das war, wie gesagt, bei mir auch so. Ich Kopfhörer auf und dann Fokus, aber irgendwie weiß auch nicht, was die getrieben hat, die neue Generation. Ne? Aber ist auch gut so. Wenn sie die Leistung bringen, passt's.
Vorm Spiel gab es für dich ja schon eine Verabschiedung. Nehmen wir uns da nochmal mit, wie es da in dir aussah.
Ja, hat man ja auch gesehen, sehr emotional. Vor allem, ich hatte irgendwie auch das Bedürfnis, die Spieler, die Mädels da auch noch einmal zusammenzuholen im Kreis. Erstmal die gespielt haben und dann eben die mit mir auf der Bank saßen, weil ich die alle unfassbar lieb gewonnen habe. Und ich weiß ja auch, dass sie mich so ein bisschen auch als so Felsen in der Brandung auch gesehen haben. Immer, ich bin immer für die Mädels da gewesen, hatte immer ein Wort für sie. Ja, also Tränen sind auf jeden Fall geflossen, wirklich. Ich vermisse die Zeit absolut, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und es wird mir auch sehr schwer fallen, wenn sie sich dann wieder zum Leistungstest treffen dann im Juli irgendwann und ich da, zum Glück bin ich nett, brauche ich keinen Leistungstest mehr machen, Leute, ich könnte abkotzen, ehrlich, diese blöden Leistungstests, aber ich würde so gerne, glaube ich, noch einmal mitkicken, Schuhe an und einfach wieder jemanden umrasieren, das wäre schon mal wieder ganz cool.
Was du jetzt angesprochen hast, würde ich nochmal nachhaken, dass du für die immer da bist. Wir hatten ja bei uns schon Linda Dallmann zu Gast im Podcast. Und es ist ja auch wunderbar, dass sie tatsächlich bei uns, und das war zu Anfang der Saison, ich glaube, Markus, korrigier mich, 2., 3. Spieltag, wenn überhaupt, also es war, glaube ich, einer der ersten Gäste, und die von Anfang an sagte, wir wollen die Meisterschaft für Simone. Und dann liefert sie natürlich ab am letzten Spieltag und macht mal gleich einen Doppelpack nach dem Motto, damit wir auch gar keine Zweifel aufkommen lassen. Also, hier im Podcast angekündigt, umgesetzt. Aber auch, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, über sich selbst so zu reden, aber was macht das mit dir zu wissen, dass so viele auch jüngere Spielerinnen dich als diesen Anker sehen und dir diese Meisterschaft auch irgendwie eine Art noch schenken wollen, also schenken in Anführungsstrichen?
Ja, es zeigt mir halt auch, ich wollte halt immer ich wollte nie mein Gesicht verlieren, trotz der vielen Titel oder trotz, dass ich natürlich einen Status hatte im deutschen Frauenfußball oder das Gesicht war auch mit einigen anderen Spielerinnen noch, die den Frauenfußball prägen. Aber ich wollte nie mein Charakter und so, wie ich erzogen wurde, verlieren. Und ich, für mich wäre es ja früher immer wichtig gewesen, dass ich vielleicht auch mal ein paar ältere Spielerinnen gehabt hätte, zu denen ich raufschauen kann, die mich so ein bisschen an die Hand nehmen, führen, zu denen ich gehen kann, mit ihnen reden kann. Und da hatte ich halt nur eine, das war die Sonja Spieler in München, bei Bayern München, das war mein erstes Jahr. Die war österreichische Nationalspielerin und die hat mich wirklich so auch an die Hand genommen. Und irgendwie, ich wollte es den jungen Spielern auch wiedergeben. Das ist ja immer noch, Frauenfußball ist genauso wie der Männerfußball. Man sagt immer so ein Hurengeschäft, ne? Sagt man ja auch. Und da geht es halt auch total ab. Also es ist, wenn du bei einer Weltmeisterschaft bist, wenn du unter Druck bist, wie gehst du damit um, mit der Situation? Wie gehst du mit den Medien um? Dann bist du der Superman, dann bist du auf einmal wieder der Buhmann am nächsten Tag. Und ich finde es so wichtig dann, dass du die Spielerin dann mal an die Hand nehmen kannst und sagen, hey, schau mal, so habe ich das früher gemacht. So war meine Denkensweise, so ist meine Einstellung. Worauf fokussiere, habe ich mich immer fokussiert und konzentriert und das haben die halt alle ausgenutzt. Und das, ja, ich habe mich gut gefühlt, weil ich wusste, ich habe den Mädels geholfen. Ja, und es hat mich auch sehr gefreut. Und es sind daraus halt eben auch wirklich feste und enge Freundschaften entstanden. Und deswegen werde ich natürlich auch bei den einen oder anderen Länderspielen auch noch einmal aufkreuzen. Und bei den Bayern-Spielen bin ich sowieso da, logisch.
Wie kann man sich dieses an die Hand nehmen vorstellen? Also ist das so ein Wechselspiel, dass du mal siehst, okay, die Spielerin scheint gerade irgendwie mal ein gutes Wort zu brauchen, dass du auf die zugehst und die zur Seite nimmst? Dann gibt es wahrscheinlich Spielerinnen, die auch auf dich zugekommen sind. Also ist das so ein wechselseitiges?
Genau, das ist so ein wechselseitiges Spiel. Also ich habe natürlich auch viel beobachtet. Sei es jetzt vorm Training natürlich schon im Athletikraum, auf dem Platz natürlich, wenn es bestimmte Situationen gab, die nicht so gut liefen oder halt eben auch danach, wenn die Spielerin halt einfach nur duscht, schnell weg, Hauptsache weg, gibt es ja auch. Und dann bin ich aber nicht so der Typ, der dann sofort hingeht, sondern ich immer sage, okay, komm, man muss ja den Spielern auch immer Luft geben, das ist auch ganz wichtig. Und habe dann auch immer geguckt, naja, schauen wir mal, wie es am nächsten Tag wird, wie die Stimmungslage ist. Und dann bin ich immer mal so dahin, also ich bin auf sie zugegangen auch und habe gesagt, hey, gestern war nicht so ein guter Tag oder so, was war denn los? Sollen wir mal kurz drüber quatschen oder sie kommen auch selber auf mich zu, also. Das war immer unterschiedlich, aber am Ende des Gesprächs war es mir dann immer wichtig, dass die Spielerin dann mit einem positiven Gefühl dann rausgeht und was für sich mitgenommen hat vor allem.
Zurück zu Sonntag. Wann war dir klar, jo, das Ding ist durch, wir werden Meister?
Also ich sag mal, wo wir 2-0 geführt haben, da war ich mir trotzdem erstmal noch nicht ganz sicher, ne, weil es kann einfach so schnell gehen. Wir haben es auch gesehen gegen Hoffenheim, wir haben 2-0 geführt und verlieren das Ding innerhalb von 15 Minuten. Aber als Frankfurt gut dann halt dieses blöde Eigentor gemacht hat, das Unglückliche, was aber zugunsten für uns ging, was auch schön ist, habe ich auch gesagt, okay, jetzt ist der Laden dicht, da kommt nicht mehr viel. Ich meine, gut, es kam auch den ganzen Tag nicht so viel von Frankfurt, es war auch eine schwierige Situation. Die Saison war durch, mussten da auch letzte Woche oder eine Woche vorher gegen Wolfsburg da noch einmal eine Niederlage einstecken, kann die Mädels da auch verstehen. Aber trotzdem, sie haben gekämpft und deswegen war es beim 2-0 immer noch nicht safe. Also 3-0 war schon ein gutes Ergebnis, wo man mal denken konnte, geil, jetzt sind wir zu 95% einfach auch Meister.
Und da kann man dann die letzten Minuten selbst aktiv auch noch ein bisschen mehr genießen und sich denken, ach komm, machen wir es nochmal auf ganz sicher und geben nochmal einen Assist zum vierten. Also wie waren diese letzten Minuten?
Ja, komisch. Also ich wollte eigentlich nicht, dass sie vorbeigehen. Ich liebe diesen Geruch von Rasen, von wenn der Ball einfach auf mich zufliegt, irgendwas, oder ich mir mal wieder eine gelbe Karte holen kann. Sowas ist einfach ein geiles Gefühl. Ich hätte gerne noch ein Tor gemacht, aber ich bin da viel zu viel Teamplayer. Ich hätte wahrscheinlich, wenn eine Spielerin noch eine bessere Position gehabt hätte, hätte ich noch abgespielt. Aber der Assist war dann schon auch cool und ich habe mich dann auch gefreut, dass ich der Lea dann den Assist gegeben habe, weil sie für mich halt eben auch eine wahnsinnig gute Spielerin ist und ich sie sehr schätze. Ich glaube, sie wird den Weg machen. Deswegen hat es mich dann auch gefreut, dass ich ihr den Assist gegeben habe.
Du hast ja wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Weltmeister, Europameister, DFB-Pokal, Champions League. Aber da stand halt immer dieser ewige Zweite bei der Meisterschaft. Wie wichtig war dir das, dass dieser Titel da am Ende jetzt auch noch steht?
Ja, das also ist klar, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ich meine, das ist eine Geburt von 9 bis 10 Monaten. Eine schwierige Geburt. Die möchte jede Spielerin mal haben. Es war schon ein großer Wunsch von mir, aber ich habe letztendlich trotzdem immer gesagt, hey, ich möchte dann doch nicht als ewiger Zweiter betitelt werden, wenn ich das Finale jetzt nicht gewonnen hätte. Ich habe so eine tolle Karriere hinter mir mit so vielen wahnsinnigen Titeln. Eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, gewinnst du auch nicht mal nebenbei. Und deswegen habe ich gesagt, ich schaue jetzt einfach, wie es kommt in meinem letzten Jahr. Wo es dann relativ gut aussah, habe ich auch gesagt, okay, es kann immer noch schief gehen, auch gegen Frankfurt. Uns reicht zwar ein Unentschieden, aber wir können auch verlieren, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Die Welt geht danach trotzdem nicht unter. Es war eine schöne Zeit und so war auch meine Einstellung. Dass natürlich wir dann die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, war halt einfach dann, ja, grandios. Und das habe ich dann auch mitgenommen und ist natürlich auch schön. Es gibt nicht so viele Spielerinnen, die alles gewonnen haben. Ich meine, Anja Mittag ist noch, Babette Peter, Saskia Batusiak noch. Ansonsten weiß ich, fällt mir jetzt persönlich spontan jetzt niemand mehr ein. Es ist schon, ja, schon schön. Geil ist es, sagen wir es mal so.
Und dann natürlich noch diese wunderbare Geste von Lina auch, dass ihr gemeinsam diese Schale hochhalten oder hochrecken durftet, ist eigentlich eine verbotene Journalistenfrage, aber da bietet es sich, glaube ich, an. Wie hat es sich angefühlt? Wie war das dann? Wie ist dieser Moment, dieses Ding dann endlich mal in den Himmel zu recken?
Ja, wenn man natürlich immer nur unsere Männer anguckt, wie die jedes Jahr die Meisterschale hochhalten in die Luft, denkt man sich halt, jetzt waren unsere Vorstände auch einfach mal da und es war dann und Zuschauer dann noch, das hat ja auch noch gepasst, also Familie und dann mit der Familie, mit seinen Freunden, aber auch vor den Vorständen des FCB dann ja unsere 4. Meisterschaft in die Höhe zu katapultieren, die Schale, das war schon einer meiner schönsten Tage, ja. Mit der WM 2007 würde ich die deutsche Meisterschaft schon direkt dahinter einreihen, auf jeden Fall.
Wir haben ganz am Anfang schon über die Situation in der Kabine vorm Spiel geredet. Wie kann man sich die Stimmung danach in der Kabine vorstellen?
Ja, also ich war ja erstmal noch ein bisschen länger noch bei meiner Family und bei Freunden. Ich weiß nicht, ob es da die Abrissbirne gab in der Kabine. Als ich dann irgendwann einmal mit der Schale dann wieder in unseren eigenen Kabinentrakt, wir hatten ja, haben ja zwei, einmal im Stadion und einmal unseren eigenen Trainingskabinentrakt kam, da ging dann schon die Party ab. Also da haben wir schon alles zerrissen. Auf jeden Fall. Und dann, ja klar, ist ja logisch, dass wir dann noch für uns dann gefeiert haben, da war es dann schon, war ein gutes Niveau, auf jeden Fall.
Jetzt ist es ein bisschen dünn, jetzt bist du ja Ex-Fußballerin, also ein bisschen mehr Details kannst du ja schon mal, also ich meine, das ist natürlich traurig, die eine oder andere musste ja am nächsten Tag schon zur Nationalmannschaft, absolutes Unding, aber gib uns doch mal ein paar Insights, wie so der Abend, wie lang ging er, was wurde serviert, so ein, zwei Schmunzetten kannst du ja sicherlich noch preisgeben.
Ja, also generell war es ja erstmal sehr schwer, überhaupt eine Location zu finden. Ich hatte natürlich selber schon mal angefragt, ob wir eine Bar haben können oder ob wir vielleicht in der Allianz Arena in der Sebener Loge. Aber das geht halt auch einfach nicht. Ich meine, wir können uns natürlich auch nicht der Öffentlichkeit gegenüber da auch rausnehmen. Das geht einfach nicht. Das haben unsere Männer auch nicht gemacht, unsere Amateure auch nicht. Dementsprechend haben wir dann eben auch am Campus gefeiert, haben dann natürlich für alles gesorgt, für Essen, Getränke. Familie durfte auch mit dabei sein, war ja klar. Aber es wäre ja insgesamt, also es ging schon bis tief in die Nacht, aber insgesamt wäre es natürlich schön gewesen, wenn kein Corona gewesen wäre natürlich, wenn wir hätten irgendeine tolle Location schon mieten können, das dann glaube ich, wäre es richtig eskaliert wahrscheinlich. Keine weiteren Details mehr. Aber ja, wäre natürlich besser gewesen, logisch. Aber es ist halt so, wir hatten trotzdem Spaß, wir haben den Abend genossen, wir haben einfach die ganze Mai. Aber es ist, ja, die Mädels mussten, es musste ja fast die komplette Mannschaft am nächsten Tag wieder zur Nationalmannschaft. Das ist natürlich total spooky. Aber ist halt ihr Job. Es war bei mir ja nicht anders. Heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem feiern kann, ne?
Absolut. Aber dann lass uns noch mal ein kurzes Fazit jetzt unter diese Saison ziehen. Warum ist aus deiner Sicht der FC Bayern München auch ein verdienter deutscher Meister? Angeschlossen, was lief denn auch dann in dieser Saison ein Stück weit besser bei euch als noch in den vorherigen Jahren, wo ihr ja auch dran geschnuppert habt zumindest schon?
Ja, wir waren einfach, wie ich es auch schon vorhin erklärt habe, die ganze Saison über ein fest eingeschweißtes Team. Und das hat man gemerkt. Also wir haben füreinander gekämpft. Und selbst wenn es mal irgendwie nicht lief, wir haben uns nicht zerfetzt, auch nicht in der Kabine, sondern wir haben darüber geredet, was können wir besser machen. Und jetzt, Leute, jetzt müssen wir uns mal am Riemen halten. Wir müssen versuchen, jetzt den Spieß umzudrehen. Also es läuft gerade nicht gut. Also da, diese Gespräche kamen bei rum, ne? Und das haben wir aber auch aufs Parkett geliefert. Also wir haben wirklich auch über den Großteil der Saison wirklich sehr guten Fußball gespielt. Wir haben wenig Gegentore kassiert. Wir sind dann auch zu Recht Herbstmeister geworden. Wir haben die Serie auch weitergeführt, hatten natürlich einen kurzen Schwachpunkt auch, wo wir unser DFB-Pokal-Halbfinale auch verloren haben. Man hat, muss ich auch sagen, von außen schon auch gesehen, dass viele an ihrem Limit waren, körperlich. Das hat man einfach gesehen. Ist aber auch den Mädels, wie soll man sagen, naja, in irgendeiner Art und Weise auch nicht wegzuschreiben, weil es sind so viele Spielerinnen, die haben sowas noch nie durchgemacht und sind noch so jung und dann ständig zu spielen und ständig Monate zu haben von englischen Wochen, man kann es denen nicht wegschreiben. Also da waren die auch mal kaputt. Da muss ich sagen, war auch dann halt eben auch wieder Wolfsburg klar besser, wo sie durch Erfahrung auch gelebt haben. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass wir durch unsere Teamdynamik innerhalb der Mannschaft einfach klar das bessere Team dieses Jahr waren und das auch auf dem Platz gezeigt haben und deswegen auch klar verdienter Meister geworden sind, ist meine Meinung.
Traust du dich schon, da so eine Prognose abzugeben, was das für die nächsten Jahre bedeutet? In der Presse wurde immer mal so ein bisschen von Wachablösung gesprochen, wo Alexandra Popp sich ein bisschen aufgeregt hat, dass sie sowas nicht hören will. Hast du das Gefühl, dass jetzt vielleicht mal so eine Serie für Bayern starten könnte, weil die Entwicklung da einfach unfassbar gut ist gerade?
Ja, da muss ich aber der Poppy recht geben. Also das es sind eben zwei Mannschaften auf sehr hohem Niveau. Natürlich sieht man halt jetzt bei Wolfsburg schon irgendwo auch so einen kleinen Umbruch auch wieder. Ein paar Spielerinnen, ein paar starke Spielerinnen gehen. Andererseits haben sie sich jetzt durch Jill Roord auch wieder extrem gut verstärkt, die von Arsenal London kam. Es war ja auch unsere Spielerin bei Bayern. Super gute Spielerin. Kriegen jetzt einen neuen Trainer, der bei Twente war. Haben durch Kim Kulig eine sehr gute Co-Trainerin. Also es wird auf jeden Fall, werden es Jahre werden, auf sehr hohem Niveau. Ich glaube, dass einfach diese, nicht die Spiele, die Top-Spiele werden das entscheiden, sondern es sind immer die Spiele gegen Mannschaften, die eher so im Mittelfeld und den unteren Tabellenplatz belegen. Das sind die wichtigsten Spiele. Wenn man da ein Unentschieden hat oder rausspielt oder verliert, dann kannst du diese Serie natürlich auch nicht weiterführen. Also das sind die wichtigsten Spiele. Ich glaube, es wird sehr auf Augenhöhe stattfinden. Aber man muss schon sagen, trotzdem hat Bayern aktuell einfach, glaube ich, auch die spielstärkere Mannschaft. Aber wie gesagt, nicht die Top-Spieler werden das entscheiden. Ich bin gespannt. Bin ja dabei zu den Heimspielen auf jeden Fall von München, aber auch, wie gesagt, werde mal ein bisschen rumcruisen, mal ein bisschen scouten, auch bei den anderen Spielen. Gucken wir mal, wie es, also ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, freue mich da auch drauf, auch mal von außen zu gucken. Ne? Jetzt kannst du halt auch mal eine Stadionwurst essen. Ah, kannst halt einfach mal zum Kiosk, holst dir mal eine Stadionwurst, mal einen Radler und denkst dir so, ach geil, Topspiel, jetzt muss ich mal nicht spielen, sondern kann mal morgens aufstehen, frühstücken, guckst halt einmal so blöd rein in das Spiel, schaust dir an und geil, freue ich mich auch drauf.
Wenn wir gerade über Entwicklung gesprochen haben bei den Bayern, du hast ja jetzt einfach sehr lange Frauenfußball selbst als Spielerin miterlebt. Wie würdest du da die Entwicklung sehen? Also wie hat sich vielleicht deine erste Saison jetzt von der letzten unterschieden, auch spielerisch?
Ja, man merkt ja generell, dass die Generationen schon viel mehr oder viel athletischer geworden sind. Da geht es viel mehr in den Bereich Technik, Schnelligkeit, Konter. Das Konter ist ja auch der absolute Trend. Ja, viele Mannschaften und vor allem auch die Männermannschaften stehen ja auch im Defensivpressing und kontern absolut. Ne, da sind ja dann auch so Spieler wie Özil dann halt einfach auf Fehl am Platz. Dahin geht der Trend. Und so ist es halt bei den Frauen auch. Aber ich finde trotzdem noch, dass die Frauen durch ihre Techniker leben, so ein bisschen durch ihre Straßenkicker immer noch. Und das mag ich so. Es geht nicht immer nur alles Laufen und Datenanalyse, Spielanalyse. Ich finde, was so schön war an unserer Mannschaft ist, da hast du halt mal eine Clara Bühl, die fällt halt ständig über ihre eigenen Beine. Geil. Finde ich total geil. So, weißt du, oder gibt es halt mal so eine Linda Dahlmann, eine Lina Magul, die machen halt mal einen Hackentrick, ja. Das mag ich einfach. Und ich glaube, dahingehend entwickelt sich auch der Fußball.
Aber die Entwicklung würde ich aber auch schon unterstreichen, also weil du jetzt sagst, es ist nicht nur mit Laufen. Also ich habe das Gefühl, auch zu deiner Anfangszeit noch, wenn ich mir auch noch die WM 2-3 anschaue, da war schon viel, was über Physis ging, über Power. Dieser spielerische Charakter, ich finde, der kam erst nachher. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass so eine Lira Bayramer, Lira Alushi, die war plötzlich so eine Erscheinung. Ich hatte mich damals riesig gefreut, als eine Julia Simic dazu kam, die leider zu viel Verletzungen dann auch hatte. Aber das war ein bisschen gedauert, bis genau das, wo man sagt, dafür zahle ich Eintrittsgeld, dass mal ein Hackentrick gemacht wird, so ein bisschen spielerische. Über eine Lira, da hätte ich ständig zugucken können. Das war eine Augenweide in einem Frauenfußball, der eine Zeit lang immer noch sehr physisch geprägt war. So Anfang der 2000er.
Genau, das kam natürlich eher auch aus dem amerikanischen, ja, aus dem US-amerikanischen Bereich. Ne? Die haben natürlich, das waren natürlich so die Frauenfußball-Gurus. Ne? Da hat man sich halt alles abgeguckt von denen. Ne? So Wahnsinn, was die für Läufe machen. Viele Spielerinnen waren ja auch mal in den USA. Ne? Maren Meinert, Kerstin Gadefreges und wie sie alle heißen, die waren natürlich auch mal in den USA und da ging es halt richtig zur Sache, auch in der Vorbereitung, in der Preseason. Das hat man schon auch versucht, bei uns ein bisschen also mit reinzubringen. Wenn ich mich an die Vorbereitung WM 2007 erinnere, okay, will ich nie wieder mehr erleben. Aber wir waren topfit. Da war es halt aber auch gut, dass eben dann solche Spielerinnen wie die Lira einfach dann dabei waren. Aber auch eine Lingua noch zu ihrer Zeit. Das waren halt so diese Techniker, diese feinen, wirklich feinen Techniker, die 2-3 Leute einfach mal auf einen Quadratmeter ausspielen und dann noch eben den Ball hinter die Kette als Schnittstellenball legen können. Das brauchen wir viel, viel mehr. Also ich finde immer, so eine Mischung ist so wichtig. Du brauchst so ein paar Arbeiter, ich sage immer so ein paar dumme Arbeiter, die einfach alles abmähen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und dann hast du so 2-3 feine Techniker in der Mannschaft, die können halt nach vorne hin machen, was sie wollen. So, und das, so eine Mischung finde ich immer ganz gut. Aber der Trend geht natürlich auch dahin und ich finde es immer noch gut, dass wir einfach so Spieler eben auch haben. Ne? Schade, dass ich nicht noch länger Zeit hatte mit Lira, weil ich habe es immer gehasst, wenn ich mit ihr 1-1 hatte. Schrecklich. Dann hätte ich sie immer lebst immer umgegrätscht, aber die war dann immer schon weg und hat das Tor gemacht.
Also da wärst du eher Typ Rasenmäher gewesen. Sonst hätte ich gefragt, in welcher Kategorie hättest du dich denn jetzt einsortiert?
Ja, bei mir war es halt, ja, natürlich Rasenmäher, klar auch. Also ich habe natürlich viel eingesteckt, habe aber auch viel ausgeteilt. Also defensiv war ich schon auch Rasenmäher, aber offensiv oft wollte ich gar keinen Übersteiger mehr haben, weil ich habe mir den Ball vorbeigelegt und habe es dann durch meine Schnelligkeit gemacht, genau. Natürlich, wenn du die Geschwindigkeit nicht hast, musst du halt auch mal irgendwie einen Übersteiger auspacken, aber letztlich, wie oft brauchst du das im Spiel, ne? Und ja, ich habe mir ihn halt meistens vorbeigelegt, dann kam die Flanke oder habe selber geschossen, aber ja, man muss halt wissen, wie.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen so ein Resümee über deine Karriere tätigen. Du hast es ja schon ein paar Mal auch angesprochen, diese WM 2007, als die beiden Höhepunkte mit der Meisterschaft, ja auch sehr ungewöhnlich, dein erster großer Titel Weltmeisterschaft. Ich nehme jetzt mal die, was heißt, du bist auch ein U19, glaube ich, Weltmeisterin auch schon vorher geworden, aber der erste große Titel 2007 WM, der letzte Titel Bundesliga-Meister, ist auch etwas ungewöhnlich. Weil wir auch darüber gesprochen haben, dieses Verarbeiten. Wie war denn das damals 2007? Also ich weiß noch, ich war damals noch so als Fan, wie ich ausgerastet bin bei dieser WM noch. Da kommt diese Simone Laudea quasi fast aus dem Nichts, bist ja kurz vorher wie reingerutscht, machst da dieses 2:0 Tor des Monats. Natürlich ein Jubellauf, weißt du auch, der immer wieder thematisiert wird. Da ist also auch für eine ganz, ganz junge Spielerin von 0 auf 100 viel auf dich eingeprasselt. Wie war das denn damals für dich, das alles zu verarbeiten?
Ja, war eine harte Zeit auf jeden Fall danach. Also erstmal zu checken, okay, du bist jetzt Weltmeister geworden, hast eigentlich Stamm-A gespielt, bist ja 3-4 Monate vorher erst reingerutscht ins Team. Und ich hatte so viele, ich hatte ja nur eine, es war ja echt spooky, weil ich musste ja zur Bundeswehr danach noch, zur Grundausbildung. Und ich hatte nur eine Woche frei und ich kam gar nicht so richtig runter, dann musste ich schon wieder zur Bundeswehr, war dann auf einmal irgendwo im Wald, im Grünzeug, angemalt mit einer Waffe. Ich so, scheiße, Mann, du kommst gerade von Shanghai, bist Weltmeister geworden, hast 10.000 Anfragen in Sachen Interviews, da irgendwo noch ein Werbespot, da noch eine Anfrage, Radio hier und da, und hängst aber eigentlich am nächsten Tag schon wieder in deiner Uniform mit der Waffe und robbst dann ein bisschen durch den Wald rum, ne? Also das war total crazy und muss ich wirklich sagen, und dann kamst du wieder zum Training, zu den Spielen, die du am Wochenende hattest, und das war dann auch keine gute Zeit für mich. Also ich war dann auch nicht gut, ich hatte einen richtigen Tiefpunkt, also es war nicht gut, und dann dachte ich mir irgendwie so, ne, was geht denn hier jetzt ab? Und dann war ich auch froh, dass dann irgendwann einmal Winterpause war, ich schön zur Familie konnte, haben dann lange über dieses Ganze gesprochen, ne? Wenn du oben bist, willst du auch oben bleiben. Und solche Themen ging es, und da war für mich dann auch klar, okay Leute, ich habe jetzt halt einfach schon mal einen Stempel gesetzt und den will ich auch halten. Und dann ging es weiter, ab Anfang Januar dann mit der Vorbereitung, und dann ging es eigentlich peu à peu weiter mit den Titeln, mit der Leistung. War so eine Einstellungssache einfach von mir selber, was ich wollte.
Du hast gerade gesagt, du kommst dann wieder, dann kommen unfassbar viele Interviewanfragen, Werbespotanfragen. Verändert so ein Tor in so einem WM-Finale von heute auf morgen alles in dem Beginn einer Karriere?
Ja, schon auch. Also mir war es eher immer wichtig, dass die Leute, also erstmal, dass ich zufrieden mit mir bin, mit meiner Leistung, aber dass dann auch natürlich die Fans, Trainer, meine Mannschaft auch zufrieden ist mit der Leistung. Aber wenn du natürlich, klar, nochmal so ein Tor machst, so ein 2-0. Das ist so genauso wie eine Natze, die den Elfer gegen Marta gehalten hat. Ne? Oder, ich meine, Birgit hat ja eigentlich das entscheidendere Tor gemacht. Sie hat ja das 1-0 gemacht. Das war ja auch wichtig, worüber nicht mehr so viele reden. Und wo ich mir mal denke, ja, okay, aber ich war ja nicht nur die ausschlaggebende Figur in diesem ganzen Theaterstück. So, und ja, das war so, ja, krass. Krasse Zeit einfach da. Das war wirklich Wahnsinn.
Aber das ist halt so dieses Phänomen. Und ich glaube, das machen ja teilweise, ich weiß nicht, ob es die Medien machen. Da gibt es ja so viele Beispiele. BVB, Champions League 97. Alle nehmen das Lars-Ricken-Tor. Aber Kalle Riedler hat die ersten beiden gemacht. Ja, und da, das ist, ich habe immer noch ein anderes Beispiel gehabt. Ja gut, ich will nicht zu viel vom BVB reden. Aber es ist ja oftmals so, dass man immer ein Tor herausgreift als das Entscheidende, wobei es auch viele andere schon Wegbereiter waren. Aber ich glaube, in dem Fall war es halt so, weil natürlich, man hat danach gemerkt, nach dem 1-0 Brasilien ist stark, Mata verschießt einen Elfmeter und dann ist halt dieses 2-0 letztlich dieser Brustlöser. Aber klar, dass dann viel auf einen einprasselt. Aber ich denke mal, trotzdem nimmt man es gerne mit. Und wenn man jetzt zurückblickt, hey, ich habe halt ein Tor im WM-Finale geschossen oder geköpft, ist ja auch nicht so verkehrt.
Ja, das stimmt schon. Also es war schon ein cooler Moment, weil dann damit war es halt auch durch. Es war 86. Minute. Da wussten wir halt, wir werden Weltmeister, spielen wir jetzt noch runter. Und dann hat sich die Sache erledigt. Das, ja. Wann wirst du mal Weltmeister? Du hast ja nicht so oft Chance. Sind nur alle 4 Jahre und da musst du performen. Ja. Und ich muss schon sagen, also in den ganzen Turnieren, Deutschland war nie überragend in den Vorrunden. Und dann, wo es auf einmal um was ging, Viertelfinale, sind wir nach oben geschossen, als gäbe es kein Morgen mehr. Also es war immer irgendwie, da haben alle Mannschaften immer gesagt, ja, jetzt Vorrunde haben sie immer noch so ein bisschen, das war ein Auf und Ab. Auch bei Olympia, auch bei den Europameisterschaften, aber dann ab Viertelfinale ging es dann steil bergauf.
Wir wissen halt, ob Männer oder Frauen, Deutschland ist immer schon eine Turniermannschaft gewesen. So.
Das stimmt jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht so, aber es kommt wieder.
Wenn man jetzt diesen Titel am Anfang deiner Karriere sieht und jetzt den am Ende, das ist ja auch einfach eine unfassbar schöne Geschichte. Dazwischen liegen noch ganz viele andere Titel. Was sind denn für dich noch 2, 3 andere Höhepunkte deiner Karriere?
Ja gut, ein Jahr später, 2008, haben wir ja die Bronzemedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Das war, also Olympia ist ja das älteste Turnier, was es überhaupt gibt. Also wenn du da dabei sein darfst, einfach mal um das zu genießen. Natürlich waren wir erst ab Halbfinale oder Finale, kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, oder erst ab Finale im Olympischen Dorf, aber wenn du das mal genießen kannst, so diese ganze Stimmung, du kannst die ganzen Sportarten anschauen, du kannst mit anderen Nationen, also mit anderen Sportlern reden und dann gewinnst du da noch eine Medaille, da war für mich die Bronzemedaille auch ein Titel irgendwie. Also auch wenn es damals noch nicht die Goldmedaille war, war es für mich mit einer noch einmal der schönsten Momente, weil ja, eine olympische Medaille in den Händen zu halten, ob Gold, Silber oder Bronze, ist einfach überragend. Ja, und dann ein Jahr wieder später, 2009, eigentlich kannst du ja schon international deine Karriere beenden dann, ne? Hast du die EM Finnland gewonnen und kannst ja auch denken, ja, und nu? Jetzt hast du ja schon fast alles, ne? Hast zwar Bronze, Olympia, aber war für mich einfach wunderbar. Aber dann willst du natürlich irgendwie noch mehr, ne? Aber das waren so noch diese zwei schönsten Momente, wo ich sage, ja, zumindest also international war schon, ja, war top, war super.
Würde ich jetzt mal direkt nachhaken, weil du jetzt diese Bronzemedaille so rausstichst. Im Prinzip, du bist ja auch Olympiasiegerin, aber weil du es nicht nennst, fühlst du dich ein Stück weit nicht ganz so, weil du hast dich nach dem ersten Spiel mal nicht verletzt.
Genau. Ich wurde nach, glaube ich, 15 Minuten schön rasiert. Da ging danach tatsächlich nichts mehr. Ich habe es versucht, aber das waren zu viele Schmerzen. War blöd, aber trotzdem war ich Teil der Mannschaft, habe alles mitgemacht, habe gespielt. Deswegen sehe ich mich trotzdem, dass ich mit der Mannschaft Olympia gewonnen habe. Habe sie ja auch noch eine kurze Zeit mitbegleitet. Aber das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Also, ja. Aber so ist es halt im Sport. Ist leider so.
Okay, wir haben über alles gesprochen. Wir haben über die Meisterschaft gesprochen. Wir haben über deine unfassbare Karriere gesprochen. Und du hast schon gesagt, du wirst jetzt im Bayern-Museum arbeiten.
Ganz kurz, böse Zungen, die zu denen wir natürlich nicht gehören, würden ja sagen, sie hat den gleichen Weg eingeschlagen wie Annike Kran. Auch die ist nie deutsche Meisterin geworden, deswegen Annika hat danach auch im Deutschen Fußballmuseum gearbeitet. Beide also fangen im Museum an, damit sie mal diesen Meisterschalen ein bisschen näher sein. Aber das
Oh, das wäre ja gemein.
Das fällt uns ja nicht ein.
Ja, wehe. Nee. Ich habe da ja schon mal in das Team reingeschnuppert, viele Projekte gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen auch. Ist ja auch ein Teil des Studiums, das ich gemacht hatte. Der andere Teil war ja, wo ich Spielanalyse studiert habe, hätte ich auch gerne gemacht, aber das war aus welchen Gründen immer nicht möglich, bei der Mannschaft zu bleiben als Co-Trainer-Analyst. Müssen sie sich selber ankreiden. Aber ich freue mich total auf mein Team in der Allianz Arena, wirklich. Und ich glaube, dass es einfach mal für die ersten Berufserfahrungen super ist. Und ich habe da auch eine sehr, sehr gute Chefin. Also, ich freue mich da wirklich schon sehr drauf.
Wir werden auf jeden Fall mal vorbeikommen, da die andere Meisterschale auch schon viel zu lange nicht mehr bei uns ist. Und ich muss sie auch mal wieder sehen.
Ich will es hoffen, dass ihr auf jeden Fall mal vorbeikommt. Am besten an einem Spieltag von den Männern oder und von den Frauen. Dann kann man gleich alles mitnehmen.
So machen wir das.
Zum Abschluss haben wir auch für dich noch 3 Sätze. Ich fange an und du beendest die Sätze gerne. Am ersten Spieltag der Saison 21/22 werde ich,
wenn es ein Heimspiel ist, auf jeden Fall mit einer Bratwurst und einem Radler auf der Tribüne sitzen.
Was ich mir als Fußballerin verkneifen musste, jetzt aber gönnen werde.
Abends vor dem Spieltag eben auch mal mit Freunden wegzugehen und da mal den einen oder anderen Drink nehmen.
Und wenn ich das nächste Mal die Fußballschuhe schnüre?
Dann werde ich, oh Gott. Ja, dann werde ich natürlich versuchen, erstmal nicht über meine eigenen Beine zu stolpern. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber wenn, dann hoffe ich. Oh, Entschuldigung. Anruf, schon der nächste. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber dann werde ich erstmal mich wieder eingrufen müssen.
Dafür hast du jetzt auf jeden Fall jede Menge Zeit. Simone, wir danken dir recht herzlich, dass wir es heute zusammen machen konnten. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also du hast wirklich einfach unfassbar viel zu erzählen, eine geile Karriere. Wir wünschen dir alles Gute jetzt danach und ja, ich hoffe wirklich, dass wir uns dann im Museum mal sehen.
Ja, danke euch für das nette Gespräch auf jeden Fall. Freut mich natürlich immer wieder, wenn ich auch mal von meinen Erfahrungen erzählen kann. Und ihr scheint mir ja sehr nette, witzige Kerle zu sein, deswegen viel Spaß weiterhin, viel Erfolg mit eurem Podcast. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ihr mal vorbeikommt. Klar, danke.